ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Und da spricht er schon. Hallo und herzlich willkommen, SWR 1 Leute, Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich wollte Sie jetzt wirklich nochmal Ministerpräsident nennen, weil wenn Sie das nächste Mal da sind, kann ich das nicht mehr machen. Deswegen herzlich willkommen. In zwei Wochen ist Schluss. Nach fast 15 Jahren im Amt. Kommt es bei Ihnen langsam im Bewusstsein an?
Ja, seit diesem Jahr.
Ja, weil Ende letztes Jahr, da sind Sie ja noch durch die Lande gefahren und haben immer gesagt, ich bin noch nicht im Abschiedsmodus. Das könnt ihr vergessen. Sind Sie es jetzt?
Ja.
Wie fühlt sich das an?
Also ich habe das ja von mir gehalten, ja, erst im neuen Jahr zugelassen. Und dass ich das von mir ferngehalten habe, spüre ich jetzt, es ist richtig. Wenn Sie sich mit dem beschäftigen, was Sie hinterher machen, dann nehmen Sie das, was Sie gerade machen, einfach nicht mehr so wichtig, ja. Und das sollte man wirklich vermeiden. Aber jetzt ist es auch okay.
Sie sind ja auch gerade in so einer Phase, wahrscheinlich ist es ja gerade eher angenehm, oder, Ihr Geschäft? Also so richtig schmerzhafte Dinge müssen Sie jetzt nicht mehr tun, das überlassen Sie den Nachfolgern? Und sind Sie auf einer schönen Abschiedsparade unterwegs? Oder wie, ja, wie kann ich mir Ihr Leben gerade vorstellen?
Auch der Abschied will ja organisiert sein. Das ist eine Herausforderung.
Also ich habe jetzt gesehen, Sie waren jetzt gerade auch zum Abschluss wandern im Nationalpark im Schwarzwald, frisch fusioniert zu einem großen Nationalpark. Haben Sie wahrscheinlich gemacht, weil das etwas ist, was auch in Ihre politische Ära fällt. Nehme ich mal an. Ja. Nicht bloß aus Wanderslust.
Nein, es ist ein Herzensanliegen von mir gewesen. Das muss man einfach sehen. Es war jetzt nicht das Wichtigste, aber es war, glaube ich, das Herzensanliegen. Ich bin ja ein Grüner, ich bin gelernter Biologe. Und der Wiedereinstieg in die Politik kam aus dieser Ecke Natur. Mhm. Und deswegen die Naturschutzpolitik ins Zentrum der Politik gerückt zu haben, das war schon wichtig, das mal endlich zu machen. Wir waren ja eines der wenigen Länder, in denen es keinen Nationalpark gibt. Es ist ein großes Schutzgebiet höchster Kategorie, wo man wirklich die Natur sich selber überlässt. Meistens ist ja Naturschutz was anderes, ja. Das ist Schutz mit Nutzung oder Schutz durch Nutzung, wie in unseren Kulturlandschaften. Und hier ist das sozusagen eine Insel im Wirtschaftswald, wo man den Wald sich selber überlässt. Und sowas brauchen wir. Wir brauchen solche Inseln, weil die haben ein ganz besonderes Artenprofil und sie sind für Forschung und jetzt auch im Klimawandel ändert sich ja der Wald, werden wir wichtige Erkenntnisse haben, was macht der Wald eigentlich selber im Klimawandel, wenn man ihn sich selber überlässt. Und es ist natürlich einfach auch faszinierend, seinen Kindern, Enkeln, Urenkeln, Ururenkeln einen Urwald zu hinterlassen, denn das soll daraus werden.
War auch politisch trotzdem ein dickes Brett, weil Sie auch die Anwohnerinnen und Anwohner mitnehmen mussten auf diesem Prozess. Jetzt ist es da. Ich merke, so ein Termin in so einem Nationalpark zu wandern, der scheint Ihnen lieber zu sein als große Bälle.
Ja, absolut.
Und große Abschiedsgeschichten.
Ja.
Hier sind Sie aber trotzdem gerne, hoffe ich.
Ja.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist bei uns in SWR 1 Leute. Und diesen Song, den wir gerade gehört haben von den Beatles, den hatten Sie sich gewünscht, Herr Kretschmann. Sie haben sich noch ein paar andere Dinge gewünscht, die konnten wir nicht spielen. Was war da noch dabei?
Take 5.
Ja. Passte leider bei uns nicht rein.
Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen zu lang oder passt nicht so richtig rein. Und auf Opernarien musste ich ja von vornherein verzichten.
Das wäre sonst eigentlich das gewesen, was Sie sich gewünscht hätten. Ich darf sagen, Sie sind bald 79 Jahre alt und als Sie vor 2,5 Jahren das letzte Mal bei mir in der Sendung waren, da haben Sie gesagt, wenn Sie hätten selbst entscheiden dürfen, schon aufzuhören, dann hätten Sie es wahrscheinlich auch schon vor ein paar Jahren gemacht. Sind Sie jetzt doch froh, dass Sie bis zum Schluss geblieben sind?
Bin ich darüber froh? Das ist einfach so gekommen, das war richtig, die Entscheidung war richtig. Und hinterher sich das anzugucken, da bin ich kein großer Anhänger. Ich werde ja zum Beispiel bezüglich Corona dauernd gefragt, was ich jetzt da anders gemacht hätte. Ich finde, das ist immer eine falsche Frage. Man muss immer handeln in der Situation, mit den Gegebenheiten, mit dem Wissen, mit den Ahnungen, die man hat. Und hinterher ist man natürlich immer schlauer, aber das nützt nichts mehr. Ich glaube, die Entscheidung im damaligen Zeitpunkt war einfach richtig. Und insofern bereue ich es nicht und war gut so.
Also gibt es gar nichts, was Sie bereuen? Sind Sie da ein bisschen so bei Angela Merkel?
Nein, darum geht es nicht. Aber das Bereuen hat so gesehen keinen Sinn mehr. Ich bin ja Katholik. Wenn Sie beichten, müssen Sie ja die Sünden bereuen. Aber der Sinn der Reue ist ja, dass Sie das nicht wieder machen. Ja, das ist ja der Sinn der Reue, also Einsicht, etwas nicht mehr zu machen. Aber in meinem Alter ist der Rückblick auf das Leben was anders, als wenn man mitten im Leben steht und noch das Leben vor sich hat. Das ist ja bei mir nun offenkundig nicht der Fall. In meinem Alter wird die Erinnerung immer wichtiger. Ja, und da bewertet man natürlich auch das, was man gemacht hat, das ist ja klar. Aber nicht im Sinne von Reue, sondern halte ich mich eher an diesen französischen Song, ich bereue nichts.
Je ne regrette rien. Ja, irgendwie ist es ja so, wenn man sie so betrachtet manchmal und so oberflächlich betrachtet und sie gar nicht richtig kennt, dann hat man manchmal das Gefühl, also dieser Herr Kretschmann, der hat das eigentlich alles nie so richtig gewollt. Das Ganze in der Öffentlichkeit stehen, Ministerpräsident werden, gut, das werden sie schon entschieden haben, sonst wären sie nicht angetreten. Aber ne, also manchmal hat man so das Gefühl, er macht das irgendwie alles gegen seinen Willen.
Aber ich habe ja nicht angestrebt, Ministerpräsident zu werden. Das Amt ist sozusagen zu mir gekommen.
Also das wollten Sie auch nicht?
Es war hat nie zu meiner Lebensplanung gehört. Es war auch außerhalb unseres Vorstellungsbereichs. Was ich schon gern geworden wäre, wäre Minister. Aber dass wir mal den Ministerpräsident stellen, das war so unwahrscheinlich, als dass der Bodensee vor den Alpen einfach sich auflöst.
Aha.
Also es war eine totale Überraschung. 60 Jahre CDU-geführte Regierung, das gehörte zu Baden-Württemberg irgendwie in unserer aller Wahrnehmung so logisch dazu, wie das halt der Bodensee vor den Alpen liegt. Das ist natürlich Quatsch in der Demokratie, aber es war das Gefühl aller. Und dass dann ausgerechnet noch ein Grüner, der bisher noch nie Ministerpräsident war, in einem Kernland der Industrie Ministerpräsident wird, das hat niemand auf dem Film gehabt, ich schon gar nicht. Ich hatte mal den berühmten Henry Kissinger bei mir zu Besuch und den hat nur eins interessiert, wie kann es sein, dass ausgerechnet in einem Industrieland wie Baden-Württemberg ein grüner Ministerpräsident. Das war das Einzige, was ihn interessiert hat.
Also Sie haben sich im Grunde beworben, weil Sie dachten, ich werde es eh nicht. Da muss ich es auch nicht machen.
Das will ich nicht sagen. Zum Schluss kam das dann in die Nähe, ja, dass man das tatsächlich das wahrscheinlich war. Aber eigentlich habe ich daran nicht geglaubt, bis es offiziell war. Wir hatten ja auch nur ein Mandat mehr wie die SPD.
Ähnliche Verhältnisse wie heute auch, ne, in der aktuellen Koalition. Dann SWR1-Leute mit Winfried Kretschmann. Ja, so sollte es sein, Herr Kretschmann. Ich will noch mal drauf zurück auf die Frage, die ich vorhin mal versucht habe zu stellen. Sie sind mir aber ein bisschen ausgewichen. Denn ich habe schon den Eindruck bei Ihnen manchmal so gehabt, dass das ganze Rampenlicht und schnell irgendwelche Dinge sagen, schnell Rückschlüsse ziehen vor laufenden Kameras und Blitzlichtern, das missfällt dem Winfried Kretschmann.
Stimmt.
Was ist Ihr Wesen, das Kern?
Über die Dinge nachdenken, bevor man redet. Also dieses spontan auf alles, auch auf oft sehr schwierige und komplexe Fragen, da einfache Antworten geben zu müssen, das liegt mir nicht. Und im Innersten widerstrebt es mir auch. Eigentlich will ich immer gerne nachdenken, bevor ich die Sachen durchdenken, am besten noch besser mit anderen beraten, bevor man da sehr schnell eine Meinung vertritt. Nicht, wir sprechen ja von Meinungsbildung, nicht? Man will sich eigentlich eine gefestigte, fundierte Meinung bilden, bevor man immer gleich losplappert.
Nerven Sie andere Menschen, die das tun?
Nerven will ich nicht sagen, aber es stört mich, ja. Also diese ganze Empörungskultur, ja, wo irgendein verrutschter Satz hochgezogen wird und dann wird er sozusagen hermeneutisch aufgeblasen, als sei er aus der Bibel oder dem Grundgesetz. Das stört mich schon gewaltig und ich habe das Gefühl, wir leben immer mehr in einer Welt der Überschriften und nicht mehr des fundierten, des begründeten Wissens, nicht wo man sich Fakten holt, sondern immer mehr glauben die Leute, ihre Meinung sei auch schon eine Tatsache. Und das stört mich schon.
Wie haben Sie das gehandelt in 15 Jahren Amtszeit, wo das so wichtig ist, dass man dann doch manchmal so schnell feuert, sage ich jetzt mal? Haben Sie sich mit der Zeit irgendwie damit anfreunden können oder bleibt es am Ende fremd und man ist dann mit vielen Dingen vielleicht auch gar nicht durchgedrungen?
Ja, man muss sich damit einfach auseinandersetzen. Die Welt ist einfach so. Ja. Es werden solche Antworten erwartet. Jetzt muss man sehen, hatte ich den Vorteil, ich war ja schon über 60, als ich Ministerpräsident geworden bin, hatte also schon eine große Erfahrung, einen gewaltigen Überblick über alle Bereiche der Landespolitik. Ich bin ja seit 1980 Landespolitiker und da kann man dann schon viel durch Erfahrung auch kompensieren. Das hilft einem, wenn man schnelle Antworten geben muss. Außerdem kann man natürlich auch drumherum reden, ja. Also das lernt man natürlich auch, Antworten zu geben, die in Wirklichkeit nicht wirklich welche sind. Aber das habe ich immer sehr ungern gemacht, nicht? Und das ist zu weit verbreitet durch diese Kultur des schnellen Redens, ja, und der Schnelligkeit, ja. Das gab es ja früher nicht, wo ich angefangen habe. Da gab es noch nicht mal Faxe.
Ja. Hat Sie das, also Sie waren über 60, als Sie Ministerpräsident wurden, hat Sie das Amt menschlich trotzdem verändert? Also verändert einen das, wenn man 15 Jahre durch die Gegend läuft mit Personenschutz, mit 1000 Leuten, Trauben um einen rum, die immer darauf warten, dass er irgendwas dazu sagt?
Naja, ich will mal sagen, es wäre ja schlimm, wenn einem so ein Amt nicht verändert. Man wird auch gebogen, aber ich habe geguckt, dass ich nicht verbogen werde, dass man also wieder zurückkommt in die Ausgangsstellung. Ich glaube, das ist mir auch gelungen, weil nach meinen linksradikalen Verirrungen, die ja nun relativ lang waren, Jahre als Student, war, glaube ich, mein Kompass eigentlich eingestellt. Natürlich, die Nadel zeigt nicht strikt in die gleiche Richtung, die wackelt schon auch manchmal. Also es war eingestellt, insofern war mein Kompass eigentlich klar. Trotzdem, man sammelt so viel Erfahrungen, in so einem Amt, das verändert einem auch.
Sie sagen linksradikale Verirrungen, für die es nicht wissen. Sie waren als junger Student Maoist. Da wird es vielen gar nichts zu einfallen, was da jetzt genau dran ist. Was ist eigentlich Maoist?
Es war einfach eine politische Strömung, die sich am Mao orientiert hat und nicht an der Sowjetunion.
Also an der chinesischen kommunistischen Revolution, die ja über viele Jahre sich gezogen hat. Haben Sie trotzdem, wenn Sie sagen Verirrungen, da sagen Sie ja schon lange, dass das eine Verirrung war, trotzdem irgendwas mitgenommen, was heute noch im Wesenskern Kretschmann drin ist?
Ja, mitgenommen habe ich da die Erfahrung, wohin totalitäres Denken führt, nämlich politisch in Abgründe, am Schluss. Ja. Man darf ja nicht vergessen, die 68er-Bewegung ist ja am Rande dann auch ausgefranst in die RAF, also in Terror. Das war schon das gewaltigste Lehrstück meines Lebens. Also insofern war die Zeit auch prägend. Ja, ich habe dadurch grundlegende Erfahrungen gemacht, was man in der Politik letztlich darf und was nicht.
Noch prägender als Ihre Zeit als Lehrer? Sie haben ja wirklich auch so Angstfächer unterrichtet, Chemie zum Beispiel.
Ja, gut, das
oder Chemie müsste ich jetzt sagen, wenn es nach Ihnen geht.
Ist natürlich eine andere Art der Prägung. Auch die ist sehr tief. Die naturwissenschaftliche Prägung ist sehr tief. Es gibt ja wenig Naturwissenschaftler in der Politik. Angela Merkel, Rainer Haseloff. Und wir Naturwissenschaftler werden ja getrimmt darauf, die Fakten zu beachten und erst dann Urteile zu fällen und nicht umgekehrt. Das heißt, Tatsachen schrecken einen Naturwissenschaftler nicht, ja, in keiner Weise. Man geht mit denen einfach nüchtern um. Und da muss man sie natürlich bewerten. Heute geschieht leider meistens das Umgekehrte. Ja. Man hat eine Meinung, glaubt, es ist eine Tatsache und biegt dann die Wirklichkeit nach seiner Meinung. Und das ist insofern eine gute Schule, wenn man naturwissenschaftlich getrimmt ist.
SWR1, Leute, mit dem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Was hat man sie nicht alles genannt, ne? Den Waldschrat aus Schwaben, der sture Eigenbrödler. Aber so eine gewisse Knorrigkeit, die ist nicht zu leugnen, oder?
Na gut, das sind Urteile, die müssen anders werden.
Ich frage nur, das ist kein Urteil von mir.
Ich würde mich als knorrig bezeichnen.
Ich
glaube, es ist einfach eine gewisse Widerständigkeit, einfach immer nur in dem gerade herrschenden Mainstream mitzuschwimmen. Ja, einmal widerständig auch zu sein. Ich denke, das hängt mit dem zusammen, was ich vorher schon gesagt habe. Ich denke halt vorher lieber nach, ja, und verweigere mich irgendeinem, meine ich, ein Ding, die alle einen von allen gerade erwarten, dann wird es so gesehen.
Ich musste jetzt mehrmals an Angela Merkel denken, als ich sie habe reden hören. Und zwar das eine Mal war es mit dem "Ich bereue das nicht". Und das zweite Mal war es "Ich durchdringe gerne Dinge wie ein Naturwissenschaftler, um sie zu verstehen". Das hat man ihr auch zugeschrieben. Sie hätten vor 10 Jahren gern mit ihr koaliert. Können Sie nicht abstreiten, oder? Auf Bundesebene.
Keine Frage.
Ja. Und da gab es dann aber noch einen Jürgen Trittin auf der anderen Seite der Grünen, der mit aller Macht versucht hat, das zu verhindern. Wenn Sie jetzt heute so auf die Entwicklung schauen, sind Sie trotzdem zufrieden, obwohl es zu dieser schwarz-grünen Koalition in der Reinform dann nie gekommen ist?
Ja, war einfach so. Aber wiederhole ich mich, das macht keinen Sinn. Wir wissen nicht, was dann gewesen wäre. Die Zukunft ist ja offen. Und wenn etwas nicht geschehen ist in der Geschichte, dann können Sie darüber wild spekulieren, was wäre gewesen, wenn das anders gewesen wäre. Ja? Und das kann in die oder jene Richtung laufen. Das ist Spekulation. Und was wirklich geschehen wäre, wenn wir es anders gemacht haben, das wissen wir ja nicht. Insofern, glaube ich, sind Lehren aus der Geschichte was sehr Allgemeines. Ja? Also man kann aus der Geschichte selten konkrete Folgen ziehen. Jetzt nehmen wir nochmal Corona. Mhm. Die nächste Virus ist vielleicht ganz anders. Also man kann nur sehr allgemeine Konsequenzen daraus ziehen. Es ist ja ein neues Wort entstanden, Resilienz. Man muss also, die Gesellschaft muss auf Krisen besser vorbereitet sein, auf Schwankungen. Darf sich nicht völlig in Abhängigkeit begeben, sehen wir auch in der Wirtschaft, nicht? Enorme Abhängigkeit der Automobilindustrie von China, es rächt sich jetzt, ja? Also immer auf Vielfalt gucken, auch bei den Märkten, und einfach auch nicht glauben, die Geschichte geht immer so weiter, wie sie gerade geht, also sich auch vorbereiten, dass sie anders sein können. Das meinen wir heute mit Resilienz. Also sich vielfältiger, robuster aufzustellen. Bestimmte Grundbedingungen muss man haben. Denken wir jetzt an den ganzen Krisen- und Katastrophenvorsorge. Jetzt sind wieder Kriege in Europa. Was geschieht, wenn das Netz ausfällt, wenn der Strom ausfällt und so weiter? Haben wir dann was zu Hause, wo wir wenigstens ein paar Tage was zu essen und zu trinken haben? Ja. Das sind allgemeine Lehren, aber konkrete Lehren aus Corona, wie sollen die aussehen? Der nächste Virus wird nicht dasselbe sein. Der steckt vielleicht ganz anders an, hat ein anderes Potenzial, mutiert schneller oder langsamer, was weiß ich. Und dann sind sie wieder vor eine ganz neue Situation gestellt.
Naja, aber natürlich kann man schon was lernen aus dem, was vielleicht während der Pandemie nicht gut oder optimal gelaufen ist, dass eine nächste Pandemie eben vielleicht anders angegangen wird.
Ja, die Erkenntnisse haben wir natürlich. Wir wissen jetzt überhaupt, wie eine Pandemie, was die alles verursachen kann. Nicht? Also dass man die Kollateralschäden auch im viel schärfer in den Blick nimmt, die möglichen, als wir das vielleicht aus der Angst, uns läuft das einfach aus dem Ruder und das hat dann Tausende von Toten zur Folge. Das wissen wir heute nicht, dass man sehr breit gucken muss, auch was die Maßnahmen, die man hat, für Folgeschäden haben kann. Das wussten wir ja damals nicht.
Sie haben hier so eine Tabelle liegen, die hat jemand im Vortrag für Sie gemacht. Und da steht drauf, Ihre Amtszeit war geprägt von Krisen. Fängt mit der Euro-Krise an, Flüchtlingskrise 2015, Abgasskandal, VW kam danach, dann 2020 Covid, 2021 Ukraine-Krieg, 2025 Handelskrieg. Aber Sie haben jetzt Corona ausgewählt. Als ist das so für Sie die Krise, mit der Sie am meisten im Nachhinein, über die Sie am meisten nachdenken?
Mit weitem Abstand, ja. Weil diese Krise hat ja auch zu einer enormen Spaltung geführt in der Gesellschaft. Wir haben heute ein Phänomen, dass der Glaube an die Wissenschaft schwer abgenommen hat. Ja, das Vertrauen in die Wissenschaft erodiert geradezu. Verschwörungsthesen greifen viel stärker um sich. Also insofern war das eine sehr, sehr einschneidende Krise mit den Folgen, die die hatten, nämlich ein enormer Vertrauensverlust, ja, vor allem in Wissenschaft, und das ist das Fatalste.
Und in Politik.
Ja, aber das ist eine Folge. Verstehen Sie, politische Krisen gibt's immer. Aber wenn die Menschen glauben, dass ihre Meinung schon eine Tatsache ist oder umgekehrt, dann geht's an die Substanz der Gesellschaft. Denn nehmen Sie mal Meinungsfreiheit. Meine Mentorin Hannah Arendt hat mal gesagt, Meinungsfreiheit ohne eine Faktenbasis ist eine Farce. Also wenn Sie Fakten, Tatsachen, Wahrheiten nicht beachten, die nicht mehr beachtet werden, was bedeutet dann das ganze Leben? Also nehmen Sie mal den Trump, der leugnet ja den Klimawandel, ja. 1000 Wissenschaftler weit Welt haben den erforscht und wir können das als gesichert annehmen, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Ja. Und wenn Sie den leugnen, dann fällen Sie ja Entscheidungen, die für zukünftige Generationen fatal sind. Ja. Sie blenden also einen ganzen Bereich der Wirklichkeit aus. Dann geht's wirklich ans Eingemachte.
Und jetzt sind wir wieder drauf mit dem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, der bei uns ist im Studio. Wir sind schon rege im Gespräch jetzt hier. Die zweite Stunde hat begonnen, 11:12. Wenn ich Sie so reden höre, dann frage ich mich schon, mit welchem Gefühl verlassen Sie jetzt nach 15 Jahren dieses Amt als Ministerpräsident?
Ja, was mich persönlich betrifft, mit dem Gefühl, ich habe das gegeben, was ich konnte. Ich habe da einen ordentlichen Job gemacht. Mein Hauptanliegen, wie hält man die Gesellschaft zusammen? An dem Thema habe ich immer hart gearbeitet. Es war mir wichtiger als alles andere. Und ich konnte da, glaube ich, einen glaubwürdigen Beitrag dazu leisten. Also insofern schaue ich erst mal mit einer gewissen Befriedigung auf diese Amtszeit zurück. Bin jetzt aber auch froh, dass es rum ist.
Das kam auch schon ein paar Mal rüber, so die letzten Jahre, wenn man ein bisschen zugehört hat, was Sie so erzählt haben. Haben Sie sich diesen Landesvaterschuh eigentlich jemals wirklich angezogen? Fühlen Sie sich auch als Landesvater ein bisschen?
Am Anfang habe ich schon damit gehadert. Mit dem Begriff habe ich ihn dann aber angenommen, ja, weil der ist auch von so vielen Leuten gebraucht worden, wo ich das gar nicht vermutet hätte, sodass ich damit am Ende kein Problem mehr hatte, so genannt zu werden. Das ist, glaube ich, einfach das, was ich auch versucht habe, die Gesellschaft zusammenzuhalten, nicht so wie halt ein Vater auch guckt, eine Mutter, dass man die Familie zusammenhält. Das ist, glaube ich, ein bisschen der Wunsch, dass da jemand ist, der das Ganze im Blick hat und nicht nur irgendwelche einzelnen Interessen guckt, dass das einigermaßen zusammenbleibt. Mehr kann man in der heutigen Zeit sowieso nicht erreichen.
Das ist eine zunehmend schwierige Aufgabe. Und als Landesvater, und Sie sind ja auch selber dreifacher Vater und Großvater sind Sie auch schon, da macht man sich ja auch ständig Sorgen um irgendwas. Worum machen Sie sich Sorgen?
Ich gehe auch nicht ohne Sorge aus dem Amt. Ja, wir haben ja nun sehr, sehr viele schwere Krisen um uns herum, die uns auch verstören. Nicht? Krieg mitten Europas hatten wir 70 Jahre nicht. Ja, also das verstört nicht. Und das, was in der Welt geschieht an Umbrüchen, nicht, wenn ich nur jetzt sehe, was der Trump wirklich treibt und was er auch anrichtet. Nicht, und da ist einem bewusst, man hat Kinder und man hat Enkel und die sind ja nur ein Symbol für die Nachkommen. Da geht man schon mit Sorge aus dem Amt, aber nicht mehr mit der Verantwortung, dass mit dem Gefühl auch für diese Sorgen jetzt weiter in einem so umfassenden Sinn wie als Regierungschef verantwortlich zu sein. Man hat einfach die Bürde der Verantwortung nicht mehr.
Was haben Sie eigentlich für ein Verhältnis zu diesem Bundesland, zu Baden-Württemberg?
Erstens glaube ich, dass ich es sehr gut kenne. Ja, alle seine Teile. Und ich glaube, dass ich einfach dieses Land wirklich liebe. Wenn man so einen armen Ausdruck für ein Land überhaupt verwenden darf. Das ist die Liebe aus der Kenntnis von Land und Leuten. Ja, ich mag einfach diese vielen großartigen Kulturlandschaften, die wir haben. Ja, davon sind wir reich gesegnet mit einer unglaublichen Vielfalt. Aber auch der Vielfalt der Regionen mit ihren ganz eigenen Identitäten und Besonderheiten, aber auch mit den Menschen, die so engagiert sind, ja, mit dem Unternehmertum, ja, Mittelstand, das gehört ja bei uns irgendwie zur Genausstattung. Wir haben das größte bürgerschaftliche Engagement aller Bundesländer. Die Leute warten nicht immer auf den Staat, die packen selber an. Das ist schon einfach ein großartiges Land. In so ein Land zu regieren, da kann man echt, hat man ein großes Los gezogen, wenn man dieses Land einfach regieren darf.
Wenn Sie jetzt so die letzten 15 Jahre mal anschauen und wie sich das Bundesland entwickelt hat unter Ihrer, sage ich jetzt mal, Regierungszeit, das wird ja immer so viel schlecht geredet dann auch, ne? Und vieles ist eben aktuell auch nicht mehr so, wie es mal war. Ich glaube, das kann man auch nicht abstreiten. Schmerzt das dann, wenn man so lange Verantwortung getragen hat, so eine Erkenntnis? Egal, ob man sich das jetzt zuschreibt oder nicht?
Ja, also dass wir jetzt zum Beispiel mit unseren Kernbranchen wie Automobil, Fahrzeugbau und Maschinenbau in so einer harten Krise sind, das schmerzt unglaublich, ja. Weil als Ministerpräsident, egal welcher Couleur, ich bin ja oft mit Ihnen zusammen gewesen, für jeden ist es ganz oben, dein Land wirtschaftlich stabil zu halten und nach vorne zu bringen. Das hat jeder von uns ganz oben in seiner Handlungsagenda. Und das tut dann schon weh, wie jetzt diese Branchen einfach ins Schleudern gekommen sind, und zwar richtig stark. Aber das hängt erstmal nur bedingt von uns ab. Ich selber habe schon viel dafür getan. Wir sind immer noch die Region, die das innovativste Land in ganz Europa sind. Ja, weit vorne. Wir geben fast 6% des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung aus. Das ist ein absoluter europäischer Spitzenwert. Der wird nur getoppt von Kalifornien und Massachusetts. Also da sind wir immer noch stark. Das heißt, das Land hat trotz seiner Krisen großes Potenzial. Und wenn der entsprechende Ruck durch die Bevölkerung geht, dass man merkt, jetzt müssen wir alle richtig mal wieder anpacken und zupacken und können uns nicht ausruhen auf dem, was wir haben, dann werden wir auch aus der Krise kommen. Davon bin ich ganz fest überzeugt.
Internatskind, Biologe, Ex-Kommunist, Katholik, Schützenkönig und als Student auch Maoist gewesen. Das sind so ein paar Eckpfeiler Ihres Lebens. Winfried Kretschmann ist bei uns in SWR1, Leute. Ich nehme mal das Internatskind raus. Darüber ist oft gesprochen worden. Sie haben während Ihrer Internatszeit natürlich auch die Erfahrung gemacht mit Misshandlung, mit Gewalt. mit gewissen Härten ist das schon vergesellschaftet, im Internat gewesen zu sein, oder?
Ja, es war eine harte Erfahrung meines Lebens und wahrscheinlich die unangenehmste Zeit meines Lebens.
Inwiefern hat Sie das geprägt?
Nicht, würde ich mal behaupten.
Wie haben Sie es geschafft, das von sich wegzuhalten?
Erstens mal kam ich aus einem sehr liberalen Elternhaus. Und das war nachhaltiger. Die Prägung aus dem Elternhaus war viel nachhaltiger. Ich habe darunter gelitten, aber es hat mich einfach nicht geprägt. Dann kam ich in die 68er-Bewegung. Das war ja wie ein Freiheitsrausch aus dieser Gehorsams- und autoritären Kultur in so einen Gegenautoritäten. Das war ja der Kern der 68er. Das war ein Freiheitsrausch, nicht? Und das hat sich dann irgendwie eingependelt. Also ich würde mal sagen, diese Internatszeit hat keine relevanten Spuren in mir hinterlassen, weil die Übergriffe verschiedenster Art, die waren bei mir nicht so schlimm wie bei anderen.
Was hat denn den Menschen Kretschmann im Grunde zu dem gemacht, was er heute ist oder vielleicht mit 60 gewesen ist, als es dann losging als Ministerpräsident? Weil einen das wahrscheinlich auch nochmal extra verändert.
Ja, schon mein ganzes Leben. Ja, auch die ganzen Kurven in meinem Leben haben mich natürlich mitgeprägt, nicht? Und ich glaube auch aus persönlichen Niederlagen und Irrwegen nimmt man einfach viel mit. Ja, wenn man auch einigermaßen selbstkritisch damit umgeht, dann kann man da viel mitnehmen. Also das sind alles gute Erfahrungen gewesen, nicht? Und das Verrückte ist ja, dass selbst Leid, wenn man es dann übersteht, auch zu einem erfüllten Leben gehört, weil man auch daraus viel, viel lernt, wie man sagt. Lernen ist nicht der richtige Weg. Auch das prägt einem, ja. Und das war schon mein ganzes Leben.
Können Sie denn gut mit Niederlagen umgehen? Weil die letzten 15 Jahre, muss man ja sagen, haben Sie 3 Landtagswahlen gewonnen, 2 sogar als stärkste Kraft. Da ist man ja Niederlagen nicht mehr unbedingt gewöhnt.
Aber ich meine, ich war vorher 30 Jahre in der Opposition, ohne wirklich realistische Aussicht, da mal in Baden-Württemberg rauszukommen. Ja, das darf man mal nicht vergessen. Ja, und dann die innerparteilichen Kämpfe bei den Grünen, die ja unglaublich heftig waren in den ersten 10 Jahren. Da habe ich eine Niederlage nach der anderen eingesteckt.
Ja, man sagt ja oft, dass die Fundis dem Hardcore-Realo Kretschmann die eine oder andere Demütigung schon zugefügt haben.
Ja.
Waren das die schmerzhaftesten im Leben?
Das wäre jetzt übertrieben.
Weil Ihrem Nachfolger Cem Özdemir, dem ging es ja ähnlich bei den Grünen, ne? Wenn man das mal so sagen darf. Verbindet Sie beide das so ein bisschen? Weil man sagt ja so, Sie sind da schon, also vor 2 Jahren habe ich Sie gefragt, freut Sie das, dass der Cem Minister oder soll der Ministerpräsident werden? Da wollten Sie mir die Frage nicht beantworten. Inzwischen würde ich sagen, ist die beantwortet.
Ja, ich meine, wir sind halt beides Kämpfernaturen. Und ich glaube, ich darf damit an das Thema von vorher anknüpfen. Die Gesellschaft verlernt allmählich das Argumentieren. Und Argumentieren, wenn es hart zur Sache geht, ist Streit. Nun muss er zivilisiert sein. Zivilisiert heißt immer, man muss auf die Argumente des anderen auch eingehen. Ja? Und das meint ein echter Streit. Und Streit ist was enorm Wichtiges in der Demokratie. Nur er muss zivilisiert sein. Und zivilisiert heißt natürlich erstmal nicht in Gewalt ausarten und auch mit Respekt, mit einigermaßen Respekt erfolgen. Aber letztlich meint zivilisiert auf Argumente eingehen, nicht? Das ist eine Tradition, die der große Sokrates begründet hat. Er hatte eine ganz einfache Methode. Er hat den obersten Feldherr gefragt, was ist Frömmigkeit? Und den obersten Priester, den obersten Feldherr, was ist Tapferkeit? Den obersten Priester, was ist Frömmigkeit? Und dann hat er sie in einen argumentativen Streit verwickelt. Und das begründet zivilisierten Streit. Die Argumente des anderen prüfen, Gegenargumente finden, gucken, was der darauf sagt, wie darauf, das muss die Gesellschaft wieder lernen, statt nur empört zu sein.
SWR 1, Leute, mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Und wir sprechen hier munter weiter, während auch die Mikrofone aus sind. Und zwar über das Thema Argumente, die eben in der Demokratie so wichtig sind. Und ich glaube, das ist Ihnen auch ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Jetzt habe ich hier eine Nachricht von SWR 1 Hörer Armin. Der sagt, ich glaube, das mit dem Zuhören ist schwierig, das hat er jetzt so nicht geschrieben, aber was er geschrieben hat, ist, ich glaube, die Politiker müssen wieder lernen, auf das Volk zu hören und nicht nur das durchzusetzen, was sie denken, was richtig ist. Ich glaube, alle müssen wieder neu lernen, nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Politik. Ist da was dran? Also ist das mit dem Zuhören, auch wenn das ihr Leitmotiv war, die Politik des Gehörtwerdens, dann trotzdem am Ende eine schwere Übung gewesen?
Ja, klar. Das ist eine schwere Übung. Also da hat er völlig recht. Das müssen wir wieder sehr verstärkt machen. Aber ich glaube, ich habe das gemacht. Ich habe auch Formate neu in die Politik gebracht, wo man das wirklich macht. Nämlich Zufallsbürger auszuwählen, die zu einem bestimmten Problem jetzt sich argumentativ auseinandersetzen und dann einen Lösungsvorschlag machen müssen. Und dann hört man wirklich auf Leute, die ein Problem selber durchdrungen haben. Jetzt muss ich aber dem Herrn in einem Punkt widersprechen. Das Volk gibt's nicht, dem man zuhören kann. Und das ist schon eine irrige Meinung, zu sagen, wir hören dem Volk nicht zu. Es gibt das Volk in argumentativer Weise überhaupt nicht. Sondern es gibt, wenn man so will, verschiedene Völker. Verstehen Sie, es gibt Leute, die wählen die Grünen, andere die CDU, andere die SPD und so weiter, nicht? Das heißt, die Leute haben ganz unterschiedliche Auffassungen. Es gibt keine einheitliche Meinung des Volkes. Und wenn ich dem Volk zuhöre, dann höre ich am Beispiel, nur ein Beispiel, dann muss ich Windkraftbefürworter und Windkraftgegnern in derselben Versammlung zuhören. Die haben ganz andere Absichten und ganz andere Argumente. Also man muss sich schon mal davon verabschieden, dass es die da oben gibt und das Volk da unten. Das Volk da unten ist genauso verschieden wie die da oben. Und das ist das Erste, was wir begreifen müssen. Die Menschen sind verschieden und zwar jeder ist ein Unikat und er kann in seinem Denken sich zum Mittelpunkt des Universums machen, aber nur in seinem Denken. Manche glauben, sie seien es tatsächlich. Das ist schon ein bisschen Unterschied.
Ja gut, aber es gibt natürlich schon Unterschiede, weil die einen haben natürlich mehr Wirkkraft, Kraft ihres Amtes, zum Beispiel Sie als Ministerpräsident, und die anderen eben weniger, weil sie vielleicht einen einfachen Beruf haben und keine Möglichkeit haben.
Aber ich habe natürlich irgendwann sagen müssen, die Politik des Gehörtwerdens heißt nicht, dass man immer erhört wird. Das ist nämlich gar nicht möglich, weil die Leute ganz unterschiedliche Auffassungen über die Dinge und die Welt haben. Also das heißt letztlich Dinge gemeinsam durchsprechen, das ist der Witz. Kant hat drei Maximen des gemeinen Menschenverstandes genannt. Selber denken, den anderen denken und mit sich eine Übereinstimmung denken. Mit dem selber denken haben wir erhebliche Fortschritte seit der Aufklärung, seit er das gesagt hat. Aber den anderen denken, das heißt, sich in den Standpunkt des anderen zu versetzen und mit ihm zu argumentieren, das hat leider abgenommen.
Gehört es zu Ihren Stärken?
Ich denke schon. Jeden erstmal anzuhören und nicht zu erschrecken über das, was er sagt, sondern es einfach mal als seine Meinung hinzunehmen, dann darauf einzugehen, das ist einfach wichtig. Aber entscheidend ist nochmal, dass wir alle im Kopf haben, die Menschheit existiert nur im Plural, nur in ihrer Verschiedenheit und Vielheit. Und eigentlich ist es Aufgabe der Politik, in einem großen Gemeinwesen die verschiedenen Menschen mit ihren verschiedenen Ansichten, Interessen, Wertehaltung, das zu akzeptieren, aber gleichzeitig etwas zustande zu bringen. Nämlich, dass wir am Schluss streiten, uns aber nicht zerstreiten, sondern dass wir streiten, um uns etwas auszuhandeln und Ergebnisse zu erzielen. Mhm. Und darum geht es, ja.
Ich bleibe mal noch mal ganz kurz bei Ihrem politischen Vermächtnis auch, weil Sie haben vorhin gesagt, ausgewählte Bürgergruppen, was Sie angesprochen haben, ist die dialogische Bürgerbeteiligung, glaube ich. Viele sagen, das ist eigentlich so der größte Erfolg, den er politisch erzielt hat in den 15 Jahren. Ansonsten ist es eher durchwachsen. Zum Beispiel schreibt uns Anton Meyer, und diese Kritik, die werden Sie schon mal gehört haben, zumindest innerhalb Ihrer Partei, ein grüner MP, für den Wirtschaft das Wichtigste ist und nicht Erhalt der Lebensgrundlage, das ist ein trauriges Resümee. Ich formuliere es mal ein bisschen sanfter. Manche werfen Ihnen vor, dass Sie als Grüner nie wirklich ein gesellschaftliches Anliegen der Veränderung hatten.
Nein, das ist, glaube ich, eine Fehlwahrnehmung und auch ein ganz falscher Gegensatz. Schauen Sie, wenn Sie den Klimawandel bekämpfen wollen, dann brauchen Sie erneuerbare Energien, die mithilfe der Sonnenenergie uns Energie bereitstellen. So, das ist aber nur erstmal eine Idee. Dann brauchen Sie Wissenschaft, die sich dazu was ausdenkt. Ja? Und am Schluss brauchen Sie ein Unternehmen, das Windräder baut und verkauft. Und wenn Sie dieses Unternehmen nicht haben, dann nützen Ihnen Ihre ganzen Konzepte nicht. Also alles, was wir wollen, erfordert zum Schluss Unternehmen. Die müssen ein Elektroauto bauen, die müssen ein Windrad bauen und was auch immer. Das heißt, es darf eigentlich gar kein Gegensatz bestehen zwischen Wirtschaft und Ökologie. Das genau ist mein Ansatz gewesen. Darum steht Wirtschaft ganz oben, allerdings eine ökologisch imprägnierte. Eine Wirtschaft, die vom Naturverbrauch oder gar der Naturzerstörung entkoppelt ist. Also nicht, dass ich Wirtschaft ganz oben dekliniere, wie mein potenzieller Nachfolger auch, ist, das machen alle anderen auch, sondern dass man es so macht, dass man mit Klimaschutz Erfolg hat, mit Naturschutz Erfolg hat in der Wirtschaft und nicht es als Gegensatz ist. Das heißt, kurz gesprochen, diesen Gegensatz zwischen Ökologie und Ökonomie aufzulösen, das ist die Aufgabe eines Regierungschefs, und der habe ich mich mit Leidenschaft gewidmet.
Kommunikation, das war unser Thema, nämlich sprechen, zuhören, diskutieren, Argumente austauschen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Und Sie würden ganz gerne noch was dazu sagen, glaube ich.
Ja, ich will noch mal sagen, zuhören bedeutet ja mehr als nur zuhören. Die Menschen erwarten ja auch, dass man das ernst nimmt, was sie vorbringen. Das muss man machen. Und da hatte ich einen klaren Obersatz, der hieß, klar in den Zielen, aber offen in den Wegen. Jetzt wird man von einem grünen Ministerpräsidenten nicht erwarten können, dass der vom Klimaschutz abrückt. Aber wie man zu ihm kommt, wie man das Ziel erreicht, dafür muss man offen sein. Und das halte ich für ganz wichtig. Offen, immer offen in den Wegen sein, weil viele Wege führen zum Ziel, manchmal auch nur Umwege übrigens. Mhm. Das ist ganz wichtig. Sonst macht das Zuhören nämlich wenig Sinn. Ja, die Bürger schafft, muss den Eindruck haben, sie wird ernst genommen. Das heißt, wenn sie durchschlagende Argumente haben, habe ich entweder noch bessere, warum ich das nicht mache, oder ich muss das auch ernst nehmen und dann auch umsetzen. Und manchmal muss man auch nachgeben. Nicht, wenn, also wir hatten jetzt eine große Debatte, Rückkehr zum G9-Gymnasium, also im 9-jährigen Gymnasium.
Haben wir alle mitverfolgt.
Bin davon kein Befürworter nach wie vor. Aber wenn so eine überwältigende Mehrheit von Lehrerschaft, Elternschaft, alle, die daran beteiligt sind, das doch unbedingt möchte, dann müssen sie auch mal nachgeben.
Ich finde, Herr Kretschmann, Sie sind immer noch sehr engagiert, klingen immer noch sehr engagiert. Sie streiten sich immer noch für Ihre Themen. Gibt es dann doch sowas wie Abschiedsschmerz jetzt gerade bei Ihnen?
Nein, Abschiedsschmerz gibt es wirklich nicht, sondern es gibt eher die Frage, was mache ich danach? Ja, ja. Da gibt es jetzt eine Möglichkeit, ich mache einen radikalen Schnitt und bin nur noch der Bürger Kretschmann und ziehe mich aus dem öffentlichen politischen Leben zurück. Die andere Möglichkeit ist, ich mache doch ab und zu noch Vorträge, wenn das gewünscht wird, und es wird gewünscht, und dann kann ich immer noch argumentieren und auch streiten.
Also jetzt habe ich mehrere Dinge.
Das würde mir wahrscheinlich schon etwas fehlen.
Jetzt habe ich mehrere Dinge, weil Ihre Frau Gerlinde, die wurde ja schon mehrfach zitiert, also ich weiß nicht, was ich mit dem anfangen soll. Und aus gut unterrichteten Kreisen hört man ja auch, dass sie Schwierigkeiten haben, loszulassen. Kann man das so sagen? Haben Sie in gewisser Hinsicht schon Schwierigkeiten loszulassen? Also das, was man so jemand nennt, der gerne alles unter Kontrolle behält?
Nein. Ich habe, subjektiv finde ich, habe ich keine Schwierigkeiten loszulassen, aber ob das stimmt, weiß man erst nachher. Ja, sondern mich treibt jetzt mehr um, was mache ich noch? Ja, das ist, soll man überhaupt ganz loslassen? Also der Wunsch, ich könnte jetzt schon auch nach meiner Amtszeit auf X Veranstaltungen gehen, zu denen ich einfach angefragt werde und gewünscht werde. Also das kann man trotzdem machen und nicht dann kann man auch noch mal ein bisschen was von seinen Erfahrungen weitergeben. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich mache.
Aber Sie sind doch auch ein bisschen froh, dass Sie das Rampenlicht loswerden, oder nicht?
Oder ja, das Rampenlicht in dem Sinne wird jetzt wieder irgendein Satz rausgezogen und daraus etwas gemacht, was du gar nicht gemeint hast. Nicht die Last ist man dann wirklich los. Diese Art von Rampenlicht, dass ich unter der dann nicht mehr stehe, das ist schon höchst erfreulich und am Ende wahrscheinlich auch vergnüglich.
Also der Stern hat ja noch eine andere Idee für Sie vor 4 Tagen geschrieben. Winfried Kretschmann ist geradezu der natürliche Bundespräsident. Na, wie wär's damit?
Das ist rum.
Ah, da können Sie jetzt, das können Sie schon ausschließen. Ach, ja, weil vor 10 Jahren hat man Ihnen schon mal Ambitionen gesagt.
Hundertprozentig, also das ist keine gute Idee.
Gut, dann lesen wir jetzt noch ein paar freundliche Kommentare vor. Da kamen nämlich sehr viele. Annette Braun zum Beispiel sagt, er war wichtig für Baden-Württemberg, also Winfried Kretschmann. Wünsche ihm jetzt ganz viel Zeit, die Sachen zu machen, für die er seither nur ein wenig Zeit hatte. Vielen Dank. Grüße an Ministerpräsident Kretschmann. Er hat uns mit seiner besonnenen, ruhigen Art gut getan. Ich wünsche ihm alles Gute und Gesundheit. Und derlei viel, viel mehr kam von unseren Hörerinnen und Hörern.
Vielen Dank.
Danke dafür. Und ich bedanke mich auch für Ihren Besuch in SWR1 Leute und sage bewusst auf Wiedersehen. Das nächste Mal dann nicht mehr als Ministerpräsident.
Vielen Dank.
Das war SWR1 Leute mit Nabil Atassi.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.